Plötzlich verließen wir die Trance und erkannten kollektiv in der Krise eine Chance. Und plötzlich steht die Welt still. Und plötzlich weiß ich wieder, was ich selbst will. Verbundenheit, Verbundenheit. Weil in dunkler Zeit immer Platz für Wunder bleibt. Immer Platz für Wunder bleibt.
Herzlich willkommen zu unserem Konflikttransformationskongress. Schön, dass du da bist. Heute darf ich Dirk Schade begrüßen. Dirk Schade ist Berater und Coach und er hat über 20 Jahre in der chemisch-pharmazeutischen Industrie gearbeitet, auch als Geschäftsführer. Und seit 2011 engagiert er sich in der alternativen Medizin. Und heute lebt er im Ausland und beschäftigt sich kritisch mit der Impfthematik in Deutschland und coacht europaweit Familien und Menschen, die einfach eine persönliche Impfentscheidung treffen wollen. Herzlich willkommen, Dirk Schade.
Ja, hallo Kathleen, vielen Dank für die Einladung.
Ja, ich bin total gespannt, warum du damals diesem chemisch-pharmazeutischen Industrie den Rücken gekehrt hast und im Prinzip dich so kritisch mit dem Thema Impfen auseinandergesetzt hast. Und ich weiß, dass bei mir war es ja auch so, wir haben sehr viele Gemeinsamkeiten entdeckt. Ich war ja damals im Medizinproduktebereich und auch im pharmazeutischen Bereich tätig. Und ich bin da auch, ich glaube, bei mir war das erst 2018 rausgegangen. Aber was hat dich so da bewogen? Gab es da Konflikte in deinem Leben, die nach Lösung gesucht haben? Ich bin ganz gespannt, was du berichten kannst.
Oh ja, ich glaube, ich meine, es ist natürlich ein Prozess und zum Leben gehören nun mal auch Konflikte. Nur die Schwere der Konflikte, die entsteht ja möglicherweise auch erst so im Laufe der Zeit. So, und bei mir war es eigentlich so, dass ich ursprünglich wusste immer, ich will als Kaufmann arbeiten, ich will in BWL, aber was ich mir eigentlich vorher gesagt hatte, ich wollte mich bei allen DAX-Unternehmen bewerben, außer in der chemischen Industrie. Und wo bin ich gelandet? Ich bin genau da gelandet, ohne das jetzt ausführlicher zu machen. So, und ich habe dann sozusagen auch meine Ziele erreicht, die ich dort mir gesetzt habe. Aber ausschlaggebend war in Bezug jetzt auch auf die Impfthematik die Tatsache, dass ich im Rahmen meiner Tätigkeit versetzt wurde ins Ausland. Ich bin nach Tschechien versetzt worden und habe dort geheiratet und meine Frau wurde schwanger. Und da kam ich mit dem Thema Impfung nochmal auf ganz andere Art und Weise in Berührung, weil ich hatte dazu vorher überhaupt keine Frage. Ich war komplett durchgeimpft, ich hatte ein Wiedervorlagesystem und habe jede Auffrischungsimpfung genommen und nichts verpasst. Aber als darum ging, mein Kind jetzt auch bezüglich Impfungen genau zu überlegen, wie ich das mache, musste ich feststellen, dass ich da dass in Tschechien eine Impfpflicht herrschte. So, und mir praktisch die Entscheidung genommen wurde, ob ich jetzt mein Kind impfen will oder nicht. Also, und das, das widersprach doch meinen Vorstellungen von einer selbstbestimmten Impfentscheidung und ich begann nochmal zu recherchieren. Und dann habe ich mir erst begonnen, mich überhaupt in dieses Thema einzuarbeiten. Nur zur Geburt meines Kindes, um dieser Impfpflicht zu entgehen, sind wir doch tatsächlich damals von Tschechien und meiner tschechischen Frau nach Deutschland quasi geflüchtet. Ja, für 3 Wochen waren wir Impfflüchtlinge, um meine Tochter in Deutschland zur Welt zu bringen, damit sie zumindest eine Zeit lang der Impfpflicht in Tschechien entgehen konnte. So, das war einer von wahrscheinlich x anderen Elementen, die mich, wie soll ich sagen, zum Nachdenken gebracht haben. Bin dann auf ein Buch gestoßen, Die lukrativen Lügen der Wissenschaft von Johannes Jörgensohn. Und ich arbeitete ja für ein Wissenschaftsunternehmen. Und da war auch ein Kapitel über Impfungen, aber da waren auch noch andere. So, und letztlich war das Ganze ein Prozess. Ja, ich kann mich genau erinnern, über 6, 7 Jahre, ja, der mich dann hat neu orientieren lassen und zu der Entscheidung finden lassen, ja, aus einem Konflikt heraus, ja, ist es das eigentlich, was ich machen will? Unterstütze ich hier wirklich die richtige Seite? Und habe mich dann entschieden, meine Laufbahn in der chemisch-pharmazeutischen Industrie zu beenden und bin dann selbstständig geworden und seitdem im alternativen Gesundheitsbereich tätig.
Dirk, ich hatte wirklich auch einen großen Konflikt überhaupt mit dir dieses Interview zu führen. Ich habe dich eingeladen, so aus einer Herzensentscheidung. Ja, das hat sich so angefühlt, das ist jetzt dran. Ich möchte mit dir ein Interview führen. Und als ich gestern mich mit dir auseinandergesetzt habe und einfach so geguckt habe, welche Fragen formuliere ich jetzt, hatte ich wie eine Blockade. Und ich habe einfach so für mich gemerkt, Mensch, was ist denn das Impfen? Und ich habe einfach gemerkt, das ist ein ganz großer, das Thema ist für mich ein Konflikt. Also da komme ich in einen Konflikt rein. Und zwar habe ich mir selbst gesagt, ich mache einen Kongress über das Thema Konflikttransformation. Ich möchte aber niemals politisch werden. Ich möchte da in diese Malwerk nicht reingelangen und schon gar nicht als Heilpraktikerin und Therapeutin, ja. Und dann habe ich jetzt gesagt, aber das ist ja das, Impfen ist bei mir ein ganz großes Thema gerade, auch in der Familie. Da sind einige Vorfälle gehabt mit Impfnebenwirkungen und so. Das beschäftigt mich. Ich muss darüber reden. Ich möchte authentisch sein. Und dann habe ich mir gesagt, ich möchte ja anderen Menschen sagen, dir die Konflikte an, geh da durch und dann mache ich das jetzt einfach selber. Also ich bin jetzt im Konflikt und habe jetzt einfach gesagt, ja, ich traue mich, ich gehe nicht zurück, sondern führe mit dir das Gespräch. Und ich wollte dich eigentlich jetzt noch mal fragen, also du hast jetzt schon ganz viele Menschen begleitet, ja, und du hast gesehen, was für gesundheitliche Risiken auch durch das Impfen entstehen. Und du gehst mit diesem Thema und du merkst auch, dass es irgendwie immer politischer wird, ja. Wie stehst du eigentlich jetzt dazu oder wie gehst du damit um? Ja, vielleicht kann sich da bei mir auch noch was lösen, weil ich spüre schon irgendwo eine Angst, mich mit diesem Thema, wie eine Kontaktangst, klar, so kommt
Ja.
bei mir hoch, ja.
Ja, ist tatsächlich ein sehr konfliktbehaftetes Thema. Und viele haben das möglicherweise erst in den letzten 2, 3 Jahren gemerkt, wo das jetzt das Corona-Thema und die Corona-Impfung so hochgekommen ist. Aber in der Tat ist es ja bereits seit vielen Jahren so. Also ich habe ja auch die Erfahrung gemacht. Ja, dass als ich dann darüber nachgedacht habe, ja, ob ich mein Kind überhaupt ob impfen soll, dann kam, wie, das macht man doch halt so. Also ich würde nicht sagen, dass es ein politisches Thema ist, vielleicht auch, aber es ist eher zu einem Politikum
Ja,
geworden. Und
Politikum.
das liegt daran, wie von staatlichen, von öffentlichen, von medizinischen Stellen mit dieser Thematik umgegangen wird. Weil ich habe mich ja doch relativ gut eingearbeitet und ich glaube, ich kann auch mit einigen Ärzten und Wissenschaftlern mitreden. Nur was ich beobachtet habe, die Gesprächsbereitschaft zu dieser Thematik, das mal kritisch zu beleuchten, die besteht eben nicht. So, und viele Eltern oder Betroffene kommen ja gar nicht so wie ich über diesen analytischen Weg. Ich habe mir Bücher gelesen und Studien angeschaut, Inhaltsstoffe. Nein, die kommen eher so über diese emotionale Schiene, so ein Bauchgefühl. Ah, ich weiß nicht, mein Kind ist 3 Monate und jetzt mit so einer Spritze da rein. Und ja, das ist also gar nicht so logisch, irgendwie analytisch, sondern irgendwie so ein Bauchgefühl. Und wenn man dann jetzt mal so kritische Fragen stellt und vom Arzt so abgebügelt wird, das macht man halt so, sind sie etwa impfkritisch, so und so eine Moralkeule rausgeholt wird, dann ist das doch irgendwie komisch. So, und entweder man lässt sich jetzt die Keule überberaten, na, und na gut, dann mache ich es halt, oder aber man geht den schwierigeren Weg und sagt, Moment mal, also da stimmt doch irgendwas nicht. Und jetzt werde ich mich mal erkundigen. Das ist ja auch die Empfehlung, die ich gebe, insbesondere Schwangeren oder werdenden Eltern. Wenn ihr so ein Bauchgefühl habt, geht dem erstmal nach. Ja, man kann ja auch eine Impfung erstmal verschieben. Man muss ja nicht sagen, ich impfe nicht, sondern nö, ich warte erstmal ein Jahr, bis das Kind sich weiterentwickelt hat. Und vielleicht warte ich doch noch mal ein Jahr. So habe ich das auch gemacht. Ich warte jetzt bereits schon zum 14. Mal und habe das jeweils verschoben, so eine Impfung. Ich sage nicht, dass ich gegen Impfungen bin. Der Gedanke, Krankheiten zu verhüten, das ist doch ein genialer Grundgedanke, der jedem innewohnt. Die Frage ist nur, muss das denn immer und nur und ausschließlich auf diese Art und Weise einer Impfung passieren, wo erstens der Körper verletzt wird? Ja, das ist ja eine physische Verletzung, wo auch eine biologische Verletzung erfolgt, im Sinne, dass hier Mikroorganismen eingeführt werden, und zwar an eine Stelle in den Muskel, wo die normalerweise überhaupt nicht hingelangen. Da geschieht auch eine chemische mögliche Verletzung durch chemische Zusatzstoffe und möglicherweise, hat kaum einer auf dem Schirm, eine psychologische Verletzung. Ja, denn so ein 3 Monate altes Baby oder auch jünger, wenn das jetzt plötzlich geimpft wird und so schweren Schmerz, ja, das muss man sich mal reinversetzen, so ein Neugeborenes, das kann aber auch psychische Auswirkungen haben. Und um jetzt nochmal den Bogen zu Corona zu spannen, wir haben noch einen fünften möglichen Punkt, und zwar ist das jetzt eine genetische mögliche Veränderung. Es wird zwar versichert, das ginge gar nicht, ich frage mich nur, woher haben die diese Sicherheit? Ja, das kann sich doch auch im Nachhinein erst erweisen. Bei Contagan haben wir gesehen, ja, dass gewisse Risiken, obwohl so gut erforscht war, dennoch übersehen wurden, und hinterher hat es zu schweren Schäden geführt, zu irreversiblen Schäden. Und wer mit den Genen spielt, der sollte sich wirklich hundertprozentig sicher sein, und dafür sollten lange Studienergebnisse vorhanden sein. Und das alles haben wir bei der Corona-Impfung nicht. So, von daher, ja, der Gedanke der Prophylaxe und Prävention, der ist ja wichtig und gut. Gerade als Vater von 2 Kindern, ja, muss ich ja darüber nachdenken. Aber für mich als Entscheidung muss es unterm Strich für mein Kind besser sein. Das heißt, unterm Strich, wenn ich einer Impfung zustimme, muss es für mein Kind einen besseren Zustand haben, gesünder sein. Und das, was heißt das unterm Strich? Es kann ja sein, dass ich jetzt, wenn ich einer Impfung gegen Masern zustimme, ja, dann bekommt das Kind keine Masern. Das ist ja das, was mir versprochen wird. Im Übrigen, was bei Corona ja nicht mal eingehalten wurde. Aber bleiben wir mal bei dem Beispiel. Und wir gehen mal davon aus, dass es auch so eintritt. Ja, dann bekommt es also keine Masern. Wenn ich aber jetzt auf der anderen Seite in Kauf nehme, dass es möglicherweise eine Allergie bekommt, ja, oder eine neurologische Störung oder eine immunologische Störung, ja, dann muss man das ja mit in die Waagschale werfen. Das heißt, unterm Strich, alles berücksichtigt, muss es für mein Kind besser sein. So, und da gibt es einfach auch noch viele andere Möglichkeiten. Ja, Stichwort gesunder Lebensstil, gesunde Ernährung, ja, einfach sorgsamer mit seinem Leben, mit seinem Körper umgehen. So, das heißt, ich bin für Prävention. So, und wenn ich jetzt das genau analysiere und der Meinung bin, in meinem speziellen Fall oder in einem ganz bestimmten Fall ist jetzt gerade so eine chemische Impfung die beste Lösung, ja, dann bin ich auch für die freie Impfentscheidung. Das bedeutet, ich möchte, dass derjenige sich dafür entscheiden kann, ich möchte aber auch, dass er sich dagegen entscheiden kann. So stehe ich zum Impfen. So, und das kann jeder für sich selber jetzt bestimmen.
Ja.
Und ich habe da meine Entscheidung getroffen, die ist, wie sie ist, und ich unterstütze andere dabei, die auch möglicherweise dort, ich sag mal, Fragen haben, die sie dann irgendwie beantwortet haben wollen, um dann auch zu einer Entscheidung zu führen. Das ist eigentlich alles.
Ja, also du hast jetzt gerade viele Sachen angesprochen und ich werde im Laufe des Interviews auf verschiedene Punkte eingehen. Ich möchte jetzt einfach nochmal, weil du jetzt die Masernimpfung angesprochen hast, ja, und ich kann mich jetzt zum Beispiel auch erinnern, ich habe ja auch 2 Kinder, und wie ich da beim Kinderarzt saß und wirklich im Wartezimmer war und man hat im Behandlungszimmer genau gespürt, wann die Impfung verabreicht wurde dem Baby, weil es sofort angefangen hat zu schreien. Ja, und oder bei meinen Nachbarn zum Beispiel, da sehe ich ganz groß ein Bild an der Wand und da ist das schreiende Kind, also das Kind der Nachbarn. Und da sage ich, was ist denn das, wo ein schreiendes Kind? Und das war nach der Impfung. Das war so süß, das musste man fotografieren. Da kriege ich einen Stich ins Herz. Ja, und dann habe ich dieses Gefühl im Herzen, irgendwie fühlt sich das nicht gut an. Und dann kommen noch Erfahrungen von Nebenwirkungen nach den Impfungen. Und aber auf der anderen Seite habe ich diese gesellschaftliche Verpflichtung, weil ich möchte ja auch nicht schuld sein, dass mein Kind Masern kriegt und dann ein anderes Kind ansteckt, was wirklich immungeschädigt ist oder so. Also man hat ja auch so eine gesellschaftliche Verantwortung. So, für mich ist das ein riesengroßer Konflikt. Meistens ist es sogar so, wenn man sagt, ich höre jetzt auf mein Kind, dass man nicht mehr zu dem Kinderarzt kommen darf. Ne? Also sowas passiert ja. Wie komme ich, und jetzt mal, ich weiß, dass du ja auch coachst, wie kann man diesen Konflikt überhaupt so transformieren, dass ich genau das mache, was wirklich für mein Kind eine Risiko, also du sprichst immer von Risiko-Nutzen-Analyse, dass ich dem wirklich nachgehen kann und damit auch leben kann. Es ist ja wirklich, da geht es ja wirklich ganz tief um einen Konflikt, der gelöst werden soll, weil man auf der einen Seite gesellschaftliche Erfordernisse und man will ja niemand schaden, aber man will sich auch selbst nicht schaden. Wie hast du diese Erfahrung gemacht, dass andere das auch so sehen und wie kann man da mit umgehen lernen?
Ja klar, das hat, glaube ich, jeder schon mal gespürt. Und diesen Konflikt kann man höchstwahrscheinlich darauf reduzieren, was will ich und was erwarten andere von mir? Ja, was soll ich tun? So, und da ist diese Erwartungshaltung, es ist ja nicht nur gesellschaftlich, moralisch, sondern ist ja mittlerweile auch gesetzlich so geregelt. Ja, die Masern. Impfpflicht ist ja seit März 2020 sogar gesetzlich geregelt. Das heißt, es ist mehr als eine Erwartung, es ist sogar zu einer Verpflichtung geworden. Aber letztlich, ja, ein Großteil hat ja gar kein Problem damit, weil die eigene Erwartung und die Fremderwartung, ja, die sind ja in Einklang. Zum Problem oder zum Konflikt wird es ja nur dann, wenn deine eigene Erwartung eine andere ist. Und es jetzt um die Erwartung ja, der Gesellschaft, der Moral geht. So, und dann können wir das am Beispiel der Masernimpfpflicht ja sogar uns mal genauer überlegen. Also, woher kommt jetzt diese Erwartung? Naja, um andere zu schützen. Es geht ja nicht nur um deinen Eigenschutz. Also, ne, weil das ist
Genau,
ja
das
ein
meine ich.
wichtiger Bestandteil. Erstmal der Eigenschutz. So, wer jetzt keine Bedrohung in der Masernerkrankung sieht, weil Kinder kriegen nun mal Erkrankungen und es gibt Eltern, die sagen, ja, das gehört einfach auch zum Entwicklungsschritt dazu. Ja, in der Anthroposophie gibt es ja auch Bestrebungen, ja, die das würdigen, dass also Erkrankungen auch Entwicklungsschübe verursachen. Ja, dann muss ich mich ja nicht einschließen. Dann, ja, da habe ich diese Erwartung nicht. Von außen, aber wenigstens als Fremdschutz. Ja, genau. So, jetzt gucken wir uns das mal an. Wer soll denn jetzt geschützt werden damit? Dann schauen wir, was da gesagt wird. Also, jetzt diejenigen, die Angst vor der Erkrankung haben, die können sich und ihre Kinder doch impfen, oder?
Ja.
Das werden sie doch wohl tun. So, glauben die jetzt an den Schutz der Impfung, dann haben die doch jetzt nichts mehr zu befürchten von einem ungeimpften Kind.
Genau. Ich
So,
glaube, das ist
komischerweise
nämlich
gibt es
das
immer
Thema.
wieder,
Ja.
ja, aber komischerweise gibt es immer noch welche, die dann trotzdem noch Angst haben. Aber das ist irrational. Also ganz rational, logisch hergeleitet. Entweder die schützt, die hilft, die wirkt, dann schützt sie. Also brauchen jetzt, ja, die sich impfen lassen, deswegen müssen jetzt nicht die Ungeimpften gezwungen werden.
Es geht
So,
um die
dann wird was.
3%, glaube ich, die nicht geimpft werden können, glaube ich
Aber
noch.
den bin ich ja noch gar nicht.
Ja.
Also erstmal die sich nicht impfen lassen. Da gibt es ja auch viel
Ja.
mehr. Ja, das sind ja sehr, ganz viele. So, aber dann gibt es jetzt welche, genau, und das ist jetzt die Gruppe, die sich aus bestimmten Gründen gar nicht impfen lassen dürfen oder können. So, und dann gucken wir uns das mal an. Da gibt es zum Beispiel Schwangere. Ja, Moment mal, Schwangere? Um Schwangere zu schützen, sollte man jetzt andere Menschen zwingen, sich zu impfen? Moment mal, die Schwangere, die ist ja nicht ewig schwanger. Die ist nur 9 Monate schwanger. Die könnte sich vorher doch schon, könnte sich gegen Masern impfen. Dann ist die nicht schützenswert. Ist nicht legitim, wegen Schwangeren andere Menschen zur Impfung zu zwingen. So, jetzt kommen die nächsten. Säuglinge. So, jetzt gibt es nämlich Säuglinge bis 9 Monate, die können und dürfen oder sollen noch nicht gegen Masern geimpft werden. Nicht, weil es denen angeblich schaden würde, sondern weil die dann noch nicht wirkt. Das ist das, was gesagt wird. So, Moment mal, Säuglinge bis 9 Monate. Und dafür sollten jetzt kann Kinder in Gemeinschaftseinrichtungen gezwungen werden. Na, bitteschön, da würde ich aber von den Eltern erwarten, Kinder von Gemeinschaftseinrichtungen fernzuhalten, wenn sie doch Angst vor Masern haben. Das ist ja wohl zumutbar. 9 Monate, ich meine, normalerweise sind Kinder in dem Alter immer noch bei den Eltern. Deswegen jetzt andere Kinder zu zwingen, sich in einer Gefahr durch die mögliche Impfung dann auszusetzen, ist auch nicht legitim. Aber jetzt kommt die einzige Gruppe, wo es einigermaßen legitim wäre nach diesem Denkszenario. Und zwar sind das diejenigen, die sich aufgrund medizinisch-gesundheitlicher Gründe nicht impfen lassen können. Du hast es selber gerade angesprochen, aufgrund irgendwelcher immunologischer Voraussetzungen, die dazu führen, dass sie nicht gegen Masern geimpft werden können. Das wäre jetzt eine Gruppe, auf der man sich jetzt vorstellen könnte, ja gut, ja, wenn die groß genug ist und das wirklich schützenswert ist, dann müssen wir jetzt die anderen, die sich nicht impfen lassen wollen, dann müssen wir die zwingen, um die zu schützen. Genau. Ja, das ist jetzt, genau, also interessanterweise. Frage ist, kennt jemanden, der davon betroffen ist? Was sind denn das für welche? Wie ist das eigentlich genau definiert? Also das sind Dinge, mit denen ich mich natürlich sehr intensiv beschäftigt habe. Weiß jetzt nicht, erstmal will ich das Prinzipielle mal darstellen, bevor man da ins Detail geht. So, interessanterweise wurde vor Einführung der Impfpflicht, und zwar zur Einführung der Impfpflicht, das genau so betont. Wie wichtig es doch wäre, genau diejenigen zu schützen, die sich nicht impfen lassen können, die sogenannten vulnerablen Personengruppen. Ja, so. Damit wurde die Einführung der Masernimpfpflicht begründet. Und jetzt, 3 Jahre nachdem sie drin ist, wird plötzlich behauptet, es gibt kaum einen, der sich überhaupt nicht impfen lassen kann. Es werden keinerlei Kontraindikationen, wie man ja dazu auch sagt, werden anerkannt. Es gibt diese Gruppe gar nicht. Ja, wie bitte? Das Robert-Koch-Institut hat hier gerade im März eine Kampagne gestartet, um darüber aufzuklären, dass in Wirklichkeit ja alle geimpft werden können. So, bitte mal, dann bitte schrauben wir jetzt mal 3 Jahre wieder zurück, dann können wir die Masernimpfpflicht auch auflösen. Weil die wurde nachweislich nur dafür eingeführt, um diejenigen zu schützen. So, und das sind so Unstimmigkeiten. Ja? Wenn man das mal wirklich logisch nachvollzieht, das stimmt doch irgendwas in der Argumentation nicht. Was wollten die denn eigentlich? Was wollen die denn? Wollen die jetzt diejenigen schützen, die sich nicht impfen lassen können? Dann müsste man doch da auch großzügig mit umgehen. Weil der Herdenschutz, der dann durch die große Masse erzeugt wird, der würde die ja mitschützen. Aber nein, stattdessen ist denen das jetzt alles egal und die werden praktisch gezwungen und werden somit auch einer Gefahr ausgesetzt. Und das ist jetzt nicht zu unterschätzen. Du hast ja selber gesagt, du hast schon persönliche Erfahrungen mit Impfnebenwirkungen gemacht und da gibt es sicherlich einige davon betroffen. Das ist schon schlimm, insbesondere wenn es irreversibel wird.
Ja, das stimmt. Und du hattest jetzt Kontraindikation angesprochen. Gab es mal die Kontraindikation? Wurden die festgelegt und jetzt wurden sie wieder zurückgenommen? Oder vielleicht kannst du da noch mal was sagen, weil es müssen ja Kontraindikationen geben, damit überhaupt eine Impfunfähigkeit festgestellt werden kann. Und wenn, dann muss es auch irgendwo Impfnebenwirkung aufgezeigt worden sein. Wie wird denn das jetzt überhaupt gehandelt? Also anscheinend wird ja was aufgeweicht, was schon mal da war und keiner weiß jetzt so richtig, wie überhaupt damit umgegangen werden muss. Und ich habe auch gehört, dass Ärzte jetzt richtig Ärger bekommen, dass sie überhaupt Menschen bescheinigt haben, dass sie Kontraindikationen haben. Wo sind wir da jetzt gerade? Wie können wir überhaupt da vorgehen? Woher wissen wir überhaupt, dass wir impffähig sind? Oder ich bin ja jetzt verwirrt.
Okay, also das Thema Kontraindikationen, da hat sich ja kaum jemand mit beschäftigt. Ja? Bis vor ein paar Jahren war das überhaupt kein Thema. Da hat einfach der Arzt hat eine Beratung gemacht und die Eltern oder die Betroffenen haben sich halt entschieden nach gewissen Aspekten. Erst mit Einführung der Impfpflicht, erst als es gesetzlich wurde, ist es plötzlich zum Thema geworden, denn auch vom Gesetz, also ich will nochmal den Geist des Gesetzes in Erinnerung rufen, des Masernschutzgesetzes. Wir sprechen jetzt gerade viel über Masern. So, der Gesetzgeber, wollen wir nichts Böses erstmal unterstellen, der hat eine Gefahr identifiziert, und zwar die Masernerkrankung, ja, wobei die Zahlen das ja überhaupt nicht hergeben. Ja. Es gibt verschwindend geringe Masernerkrankungen in Deutschland. Aber sei mal dahingestellt, ja, das ist ja die Gefahr. Und wir müssen jetzt alle dagegen schützen, auch per Zwang. So. Aber der Gesetzgeber weiß, es gibt ja eine unzählige Anzahl von Gefahren. Und eine der anderen möglichen Gefahren ist ja auch, an einer Impfnebenwirkung zu erkranken oder die zu erleiden, teilweise mit irreversiblen Folgen. So, jetzt gibt es bestimmte Menschen, die sind eher dazu geneigt, auch auf solche Injektionen zu reagieren, sei es aus allergischen Gründen, anaphylaktischen Gründen, aber es gibt ja auch Schäden neurologische, neuropsychiatrische, gibt es ja verschiedene Reaktionen, die kommen können. So, und wenn die Gefahr besteht, dann sind die von der Impfung freizustellen. Das ist im Gesetz so hinterlegt. So, und jetzt geht es darum, ja, aber wie definiere ich das denn jetzt?
Genau.
Ist das denn überhaupt völlig klar? Wie steht es denn im Gesetz? Da müsste es doch definiert sein. So, und ohne jetzt in die Details zu gehen, dann wird das zu ausschweifend werden. Es wurde im Gesetzgebungsprozess erkannt, dass es im Gesetz unzulänglich beschrieben war. Es war nämlich nicht definiert. Da findet sich nämlich nur der Begriff der medizinischen Kontraindikation. Das ist ein Begriff, den es bis dahin so quasi gar nicht gab. Ja, die Mediziner können den Begriff Kontraindikation, es gibt auch noch andere Formen von Kontraindikation, aber den Begriff medizinische Kontraindikation, den gab es so gar nicht. So, aber es ist ja ein juristischer Begriff, der als Definition herhalten muss, ob jemand eine Ausnahme vom Masernschutzgesetz bekommt oder nicht. So, und der Gesetzgeber hat im Gesetzgebungsprozess 3 ganze Mal es abgelehnt, dokumentiert abgelehnt, diese Definition klarer zu gestalten. Mit anderen Worten, wenn ich es nicht definiere, dann überlasse ich ja den behandelnden Ärzten einen Ermessungsspielraum. So, und den nehmen und haben auch in den letzten Jahren die Ärzte ja möglicherweise in Anspruch genommen. Manche haben Angst bekommen und haben es eher weniger in Anspruch genommen, andere haben es mehr in Anspruch genommen. So, und jetzt aber ja, ist zu beobachten, das, was du gerade angesprochen hast, ja, dass Ärzte jetzt plötzlich Probleme bekommen haben, und zwar ernsthafte Probleme, ja, strafrechtliche Probleme, teilweise wirklich mit Inhaftnahme, ja, weil die diesen Ermessungsspielraum, der ihnen ja vom Gesetzgeber her gegeben wurde, ja, ein bisschen großzügiger ausgelegt haben. Auf der anderen Seite haben wir die Kontrollbehörden, das Gesundheitsamt, die jetzt ja auch da über die Einhaltung des Infektionsschutzgesetzes wachen soll und muss. Und die legen das total eng aus und sagen, nein, das, die Kontraindikation, das ist nur eine ganz eng begrenzte Gruppe von Krankheiten, die vorliegen muss. Wobei es nirgendwo rechtsgültig hinterlegt ist, worauf die sich eigentlich berufen. Die machen das einfach Kraft ihres Amtes.
Willkür, ne? Irgendwie.
Ja, Willkür ist es in dem Moment, wo sie nicht benennen können, aufgrund welcher rechtlichen Grundlage sie das tun. Ich forsche schon seit über 3 Jahren danach und mir wurde diese rechtliche Grundlage noch niemals genannt. Und in dem Moment kann man das tatsächlich Willkür nennen. Warum wird man es eng auslegen, wenn man es auch breiter auslegen könnte? Mhm. Ja, man könnte genauso jetzt einem Arzt Willkür unterstellen. Nein, aber das ist, wenn der Rahmen, wenn die Leitplanke einer Autobahn halt bewusst so breit gesetzt wird, dann kann man doch denjenigen nicht verurteilen, wenn er diese Breite der Autobahn auch ausnützt und sagt, nein, sie dürfen aber nur auf dem Mittelstreifen fahren. Ja, wo steht denn das? So, das ist jetzt nochmal ein bisschen angedeutet, dass das mit den Kontraindikationen sehr diffizil ist und es da doch einiges an Informationen gibt, die man kennen sollte, wo ich festgestellt habe, dass es auch viele Ärzte gibt, die gewisse Unterscheidungen und Informationen gar nicht so kennen. Ja, also ja, ich mag das jetzt hier nur mal andeuten. An anderer Stelle gehe ich natürlich da viel mehr in die Tiefe, weil darum geht's. Ja, weil im Gesetz steht, bei Vorliegen einer medizinischen Kontraindikation ist diese Person von der Impfpflicht freigestellt. So, ja, da dreht sich jetzt doch bei ganz vielen darum was. Einige aus dem Bauchgefühl, andere, weil sie schon mal Impfnebenwirkungen erlebt haben, möglicherweise, weil sie andere Hinweise haben aus der Familie. Es gibt gewisse Risiken, familiär, genetisch, immunologische Risiken. Ja, das muss doch Berücksichtigung finden. Das ist das, was ich vorhin meinte mit dem Strich. Wenn ich jetzt leichtfertig einer Impfung zustimme und es kommt zu einem Schaden bei meinem Kind, eine Impfung, die einmal gegeben wurde, ist irreversibel, kann man nicht zurücknehmen. Ja, da kann man über Ausleitungen und sowas reden, aber die ist einmal gegeben. Aber eine Impfung, die ich nur verschoben habe, ja, die kann ich jederzeit wieder nachholen. Mhm. Also sollte man sich gut überlegen, bevor man einer Impfung zustimmt. Und das, was ich den Eltern sage, bevor du überlegst, welche Impfung, ob eine Dreifachimpfung, eine Vierfachimpfung oder auch der Schweiz, die einmal Masernimpfung, prüfe erstmal, ob dein Kind überhaupt impffähig ist. Mhm. Weil diese Frage, die stellt sich kaum jemand. Wie jetzt impffähig? Ja, weil es wird von der Medizin und von den Behörden wird pauschal angenommen, dass alle Menschen impffähig sind. Können doch alle geimpft werden. Mhm. Sondern in den Ausführungen des Paul-Ehrlich-Instituts steht ausdrücklich, dass in der Regel Gesunde geimpft werden. So, und daher ist ja auch, weil das ja eine Prophylaxe ist, auch festgelegt, dass eine höhere Sorgfaltspflicht besteht. Ja, weil beim schwer Krebskranken, der ja wirklich möglicherweise schon ein lebensbedrohliches Risiko hat, da kann man gewisse größere Risiken eingehen, weil da steht ja auch mehr auf dem Spiel. Aber bei dem Gesunden, der ist ja gesund. Der muss nicht irgendwie geheilt werden. Das heißt, die Sorgfaltspflichten sind hier viel, viel höher. Ja, und jetzt sage ich nur, jetzt liegt es an den Eltern, an den Betroffenen. Wenn die andere Seite diese Sorgfaltspflichten nicht an den Tag legen, ja, dann liegt es an dir, dass du das übernimmst.
Ja. Diese Frage, ist mein Kind impffähig oder welche Nebenwirkungen habe ich nach der Impfung oder wie kann ich das erkennen? Das würde ich noch mal kurz nach hinten stellen. Ich würde noch mal zu den Masern, einfach, dass wir ein bisschen noch Struktur, weil es ist so viel, es ist so komplex das Thema. Ich würde jetzt noch mal gerne zu der Masernimpfung auch Corona mit reinnehmen. Ja? Weil da ist noch mal so die Frage, ich habe das Gefühl, mit dieser Corona-Impfung, mit der mRNA-Impfung wurde uns wirklich gesagt, ja, diese Impfung ist besonders bekömmlich. Also diese, bei den anderen, da gibt es ja Nebenwirkungen und so. Und da gibt es ja auch Packungsbeilagen und wo drauf steht, was da für Nebenwirkungen gibt. Aber jetzt bei den mRNA-Impfstoffen, die sind besonders gut. Und so wurde mir das auch gesagt, ne? Weil bei uns gibt es ja da eine Vorgeschichte in der Familie, und das sollte ich, die waren aber richtig gut. So, und jetzt wollte ich mal einfach so für dich sagen, ich habe nie richtig Packungsbeilagen dazu gesehen. Ich weiß nie richtig, was sind da für Kontraindikationen. Gibt es da Kontraindikationen? Sind die wirklich so gut verträglich, wie es immer noch gesagt wird? Wie siehst du überhaupt dieser Einsatz vom mRNA-Impfung und wie siehst du die Entwicklung? Werden die jetzt immer mehr die normalen Impfungen ersetzen? Vielleicht kannst du das da nochmal so ein großes Paket erklären, bevor wir dann auf die Lösung kommen, ja?
Ja, gut, also.
Das ist sehr groß, aber du kannst ja
ob
schnell.
Ich kann da ein sehr großes Fass aufmachen, aber ich versuche mich einigermaßen zu beschränken. Also, die Einführung der Corona-Impfstoffe basiert auf einer neuen Technologie. Ja, der Übergriff sind Genimpfstoffe. Da gibt es zwei Arten. Das sind einmal Vektorimpfstoffe und einmal mRNA. Auf die hast du jetzt besonders abgezielt, weil das ist der BioNTech. Das ist, das ist der, der jetzt auch sich da herauskristallisiert als der Zukunftsimpfstoff.
Genau.
So, und die Aussage, dass der ja besser verträglich wäre, der, wenn überhaupt, basiert höchstens auf der Information, dass diese mRNA oder auch die Vektorimpfstoffe nicht diese typischen klassischen Adjuvantien, Wirkverstärker enthalten. Ja, wir kennen das von anderen Impfstoffen, von Totimpfstoffen, von Polioimpfstoffen zum Beispiel. Da sind Wirkverstärker in Form von Aluminiumsalzen drin und denen wird nachgesagt, also vor allem von kritischer Seite, dass die verantwortlich sind für eine große Anzahl von Nebenwirkungen. So, und diese Wirkverstärker, ja, sowas wie Aluminiumsalze, die sind in den Corona-Impfstoffen nicht enthalten, zumindest nicht in den Genimpfstoffen. Es gibt noch eine andere Gruppe, also die eher, also die nicht auf Genbasis entwickelt sind, aber die lassen wir jetzt mal kurz außen vor. So, aber was bedeutet das denn? Wirkverstärker ist ja nur eine Gruppe von Zusatzbestandteilen, die in Impfungen enthalten sein kann. Da gibt es noch viel mehr. Ja. Da gibt es ja Konservierungsmittel, es gibt Medikamente. Ja. Man kann das einteilen in einmal erwünschte Bestandteile und notwendige Bestandteile. Die erwünschten, das sind eigentlich nur die, die immunologische Wirkung auch erzeugen sollen, den Schutz praktisch erzeugen sollen. Aber dafür sind nun mal auch andere Bestandteile erforderlich, wie zum Beispiel diese Wirkverstärker. Bei den Corona-Impfstoffen haben wir dafür aber andere Bestandteile, und zwar neuartige. Das sind diese Lipidstoffe, diese Nanolipide, in die die mRNA eingebunden ist. So, und die haben einen Stoff, PEG, Polyethylenglykol, ja, der da jetzt enthalten ist. Und der war in früheren Impfstoffen nicht enthalten. Aber der hat sich jetzt herauskristallisiert als ein sehr allergener Stoff und für vorsensibilisierte Menschen Ja, das ist zum Beispiel nämlich auch in Medikamenten, in Hustensaft oder in Schmerzsäften, Schmerzmittelsäften, wie man auch sagt, enthalten. Und wenn da jemand vorsensibilisiert ist, dann hat er ein höheres Risiko, auch auf diese Impfung möglicherweise allergisch, und zwar auf dieses PEG, zu reagieren. So, und jetzt hat sich herausgestellt im Nachhinein, nachdem die Massenverimpfung durchgeführt wurde, dass wir schwere bis hin zu schwersten Nebenwirkungen im sechsstelligen Bereich. Also letzter offizielle Bericht vom Paul-Ehrlich-Institut spricht über 330.000 Impfschadensverdachtsfällen. So, und das sind nur die gemeldet wurden. So, da gibt es noch eine große Dunkelziffer, die liegt im Bereich vom Faktor 20 bis sogar bis zu 100. Und es gibt Veröffentlichungen sogar Faktor 1000. Ja, das heißt, die tatsächlich aufgetretenen Nebenwirkungen sind möglicherweise um diesen Faktor noch höher. So, von daher sehen wir ja auch in der öffentlichen Diskussion, wie der Bundesgesundheitsminister jetzt zurückrudert, immer mehr Berichte über Impfschäden und Impfopfer sind auch im Mainstream zu finden. Also ich glaube, man muss schon sehr mit Blindheit geschlagen sein, um jetzt noch zu sagen, dass die Corona-Impfstoffe irgendwie gut verträglich wären. Also das Argument auch, dass viele geimpft wurden, also haben wir auch viele Erkrankte, das zählt nicht. Warum? Weil wir jetzt Vergleichszahlen haben, wie man das mal umrechnen kann. Und ich weiß nicht, ob der Zuschauer die Zahlen kennt, aber aus dem letzten Sicherheitsbericht vom Paul-Ehrlich-Institut kommt man auf eine Inzidenz der Impfnebenwirkung von 160 auf 100.000 verimpfte Dosen. So, früher hätte niemandem diese Zahl etwas gesagt. Ja, ist das so viel? 160 auf 100.000? Jetzt aber, durch Corona und Lockdown, haben wir eine Vergleichszahl. Und ich weiß nicht, wer sich noch erinnert, was war die Inzidenz, als im März 2020 der erste Lockdown verhängt wurde für Corona-Erkrankungen?
Also der war, ich weiß, das war 50, aber dann ist es sogar runtergegangen auf 25 zeitweise. Ja,
ich glaube 35, egal. 35. Aber in diesem Bereich, 50, vielleicht mal eine Zeit lang 100, das war die Inzidenz. Das war so dramatisch hoch, dass die gesamte Republik geschlossen haben. Wie bitte? Und jetzt haben wir eine Inzidenz von Impfnebenwirkungsfällen, und das sind die offiziellen Verdachtsfälle, von 160. Das heißt, mehr als dreimal so hoch. Und jetzt zum ersten Mal haben wir eine Vergleichsmöglichkeit zu sagen, warte mal, was die uns immer erzählen, so wenig ist das scheinbar gar nicht. Ja, oder aber haben die uns mit den 50 da vielleicht nicht richtig, war das vielleicht doch wenig? Oder? Also, aber jetzt haben wir zum ersten Mal eine Vergleichsmöglichkeit. So, und ich nehme das jetzt als Beleg dafür, das ist nicht wenig, es ist viel. So, und da kommt es jetzt auf mich, wenn ich für mich das in Entscheidung treffe und ich unter Druck bin, ja, gesellschaftlich oder beruflich, ja, dann mag ich es entscheiden. Aber wenn ich für Kinder mit entscheide, tut mir leid. Ja, ob die jetzt in den Kindergarten können oder was, aber wenn was da auf dem Weg, auf dem Spiel steht, und wer das mal geschaut hat, bei der MDR hat viel darüber berichtet, ja, das sind Menschen, die sind seit anderthalb Jahren im Rollstuhl. Die können kein vernünftiges Leben mehr leben. Die haben keinen Tag ohne Schmerzen. So, klar, das sind natürlich auch wieder spezielle Fälle, aber hier muss man erstmal schauen, ob hier nicht ein Risiko besteht, dass da ich einer von den Betroffenen sein kann.
Ja, meine Mutter war auch von einem Tag auf den anderen auf dem Rollstuhl, das hatte ich dir erzählt, ne? Ich verstehe dann nicht, wenn doch jetzt so viele Fragen aufkommen, warum jetzt doch andere Impfungen umgestellt werden auf diese Art der Impfstoffe, wie zum Beispiel Gürtelrose oder glaube ich sogar die Grippeimpfung. Das bin ich mir aber nicht sicher. Und ich habe gehört, das sind weitere Entwicklungen, also Forschungs Sachen, wo das wirklich, gegen Krebs zum Beispiel soll jetzt auch so eine Impfung entstehen. Aber warum wird das gemacht, wenn doch so viel jetzt schon bekannt wurde, dass es nicht so gut für uns Menschen ist?
Nun ja, also erstmal, man kann das fast so sagen, dass die Entstehung der Pandemie quasi ein Segen für die Pharmaindustrie war, weil dadurch jetzt diese mRNA-Technologie, vor allem diese Technologie, jetzt ihren Durchbruch geschafft hat. So, und diesen Durchbruch, den will man ihr jetzt nicht versauen. Ja, weil es wird ja jetzt kolportiert, es hätte die Pandemie aufgehalten. Und so ein bisschen Kollateralschaden ist immer. Das halte ich für zu kurz gegriffen und stelle das auch in Frage. Aber gleichzeitig machen die mit ihren Entwicklungen weiter und die WHO hat tatsächlich angekündigt, zukünftig nur noch Impfstoffentwicklungen zu unterstützen, die auf Basis der mRNA-Technologie sind. Und das Ziel ist es tatsächlich auch, andere Impfungen wie bekannte Polio, Diphtherie, Masernimpfungen langfristig umzustellen auf diese mRNA-Technologie. So, das halte ich wirklich für bedenklich, wenn man bedenkt, dass es die erst jetzt seit 2 Jahren überhaupt in der Erprobung ist. Normalerweise ist in der Zulassungszeitraum, also Entwicklungs- und Zulassungszeitraum über 10, 12 Jahre, damit man auch entsprechend Entwicklungen mit einschließen kann, wo was aus dem Ruder läuft, ja. So, und das wird hier meines Erachtens stark vernachlässigt. Ja, aber die Technologie wird vorangetrieben. So, von daher, und der Wolfgang Wodak, der hat das kürzlich mit den Worten zusammengefasst, dass er sagt, dass das unterlassen wird, das ist ja ein extremer Vertrauensverlust der Behörden. Und er sagt selber, also unter den Umständen kann ich kein Vertrauen mehr einer Impfung auch nur entgegenwirken, die durch diese Zulassungsbehörden, die das jetzt so eben so durchgewunken haben, zugelassen haben. Da mag jetzt jeder Zuschauer selber schauen, wie er damit umgeht. Aber ich halte es auch für bedenklich, wenn jetzt langfristig hier eine Umstellung erfolgen soll. Wobei die Gefahr jetzt auch noch besteht, die Corona-Impfpflicht ist ja jetzt quasi wieder aufgehoben worden. De facto bei Bundeswehr besteht sie zwar noch, aber wir haben gesehen, wie leicht und wie schnell sie wieder eingeführt werden kann.
Ja, genau.
So, und wenn jetzt auch ein Impfstoff, der Corona und Masern gleichzeitig enthält, dann ist durch das Masernschutzgesetz so eine Impfung, wenn die von der Pharmaindustrie zugelassen wird, wird die automatisch auch zu einem Impfstoff, der dann als Pflichtimpfung gegeben werden kann. Also auch nicht zu unterschätzen. Aber der Punkt, und das nochmal nachzuvollziehen, also ich versuche ja auch die Argumentation der anderen Seite nachzuvollziehen, mit der mRNA-Technologie wird ja halt gesagt, ja, wir können dann ganz schnell reagieren. Wir haben also so einen Basis-Impfstoff und wir tauschen nur die mRNA aus, welcher Virus jetzt gerade aktiv ist, der mutiert ja auch ständig und dann können wir viel schneller reagieren. Ja, kurzfristig gedacht ist das natürlich schön. Aber die ganzen Risiken, die damit verbunden sind, die sind ja noch gar nicht erforscht. So, und ich bin jetzt ein Verfechter der freien Impfentscheidung. Wer sich für diese Experimente zur Verfügung stellen will, im Namen der Wissenschaft, bitte, gerne. Der trete hervor, lasse sich oder auch möglicherweise seine Kinder impfen. Er ist ja schließlich dafür verantwortlich. Aber respektiere auch bitte, ja, wenn jemand einen Schritt zurück tritt und sagt, nö, bitte nicht, macht ihr mal eure Versuche. Ich schaue mir das mal aus der Ferne an.
Ja, das ist vielleicht auch, ja, Freiheit, freie Impfentscheidung einfach, ne? Wie ist denn das jetzt, wenn sich die Menschen jetzt einfach so die Frage stellen, ja, ich habe kein gutes Gefühl. Ich habe was in meinem Körper, ich kann das nicht richtig einordnen, hat das jetzt mit der Impfung zu tun? Oder ich will überhaupt mal gucken, ob mein Kind grundsätzlich impffähig ist. Wie wende ich mich dann an den Arzt, aber ich habe so das Gefühl, da hat man auch nicht so das offene Ohr. Wie gehe ich jetzt eigentlich damit um, mit meinem unguten Gefühl und mit dem Wissen, was ich jetzt hier durch den Vortrag von dir habe? Also das wird ja damit noch verstärkt. Was kann ich jetzt tun?
Genau, das ist ja der Konflikt, der dann in einem aufkommt. Weil
und man will hinschauen, genau.
Vom Arzt vor allem, ja, wird ja dann vermittelt, also alles kein Problem, so ungefähr. Aber ich möchte mal eins vorweg schicken. Also es gibt diesen Mythos, dass nur schwer kranke Kinder, ja, die so krank sind, dass sie nicht mehr zur Schule gehen können, dass das Kinder wären, die nicht geimpft werden könnten. Ja, wo sind die denn eigentlich? Ja, nein, es ist ein Mythos. Ich persönlich, ja, und ich kenne viele andere, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Ich kenne mehrere hundert, allein durch meine Vorträge und meine ganzen Bekanntschaften, ich kenne hunderte von Fällen, nicht nur Kinder, viele Kinder, aber auch Erwachsene, die leichte, mittlere, schwere und schwerste Impfschäden nach einer Impfung erlitten haben, bis hin zu Todesfällen. Die waren alle komplett unterschiedlich. Aber eines hatten die alle gemeinsam. Das waren alles augenscheinlich gesunde Menschen. Die waren nicht sterbenstödlich krank, hatten chronische Erkrankungen oder so. Nein, aber sie hatten etwas anderes. Sie trugen also ein Risiko in sich, das sie aber nicht entdeckt haben oder wonach sie nicht geschaut hatten. Denn wäre es nicht interessant, ja, zu wissen, wir wissen jetzt, es gibt irgendwie eine Quote, ja, wie groß sie jetzt ist, 0,02 und 0,08%, diese Inzidenz 160 auf 100.000, es wird auf jeden Fall irgendwelche Impfopfer geben. Wäre es nicht interessant zu wissen, a priori, also schon im Vorfeld, wer wahrscheinlich davon betroffen wäre? Gibt es irgendwelche Indikatoren, die man irgendwie heranziehen könnte, um diese Vorhersage treffen zu können? So, die Frage, gibt es das? Wird daran geforscht? Interessanterweise gibt es einen Zeitungsausschnitt in der Ärztezeitung kurz vor Einführung der Corona-Impfstoffe, wo genau das nicht nur gefordert wird, sondern sogar angekündigt wurde, dass es demnächst Testverfahren geben würde, womit man herausfinden kann, wer eine höhere Wahrscheinlichkeit hat, allergisch auf diese Stoffe zu reagieren. Ja, interessanterweise ist es bei dieser Ankündigung geblieben. Anscheinend hat irgendeine Kraft kein Interesse daran, dass solche Testverfahren irgendwie die Runde machen. Mhm. Weil was käme dann da heraus, wenn jetzt plötzlich, ja, boah, X, Y, Z und hier, ja, hier sind auch, die regieren ja auch, dann müssten die ja von der Impfung ausgenommen werden. So, das heißt, Forschung in diesem Bereich wird quasi nicht gemacht, um nicht zu sagen, unterbunden. Ja, es gibt Forschungen diesbezüglich, es gibt auch im Mittleren Osten, Israel, Forscher, die bezüglich Autoimmunerkrankungen dort Risikogruppen identifiziert haben. Ich kann jetzt nicht allzu stark in die Details gehen, aber ich will es nur mal erwähnen. Ja, das heißt, es gibt Forschungen in diesem Bereich, aber man kann auch gewisse Risikofaktoren einfach schon mal sich selbst anschauen, ja, in seiner eigenen Familie, wenn zum Beispiel bereits Impfschadensereignisse in der Familie stattgefunden haben. Ja, das heißt, da ist jemand nach einer Impfung schon mal krank geworden. So, und da empfehle ich es sehr genau hinzuschauen. Ja, ich selber, ich habe schon Vorträge zu dieser Thematik gehalten und hatte in meiner eigenen Vita einen ganz schweren Impfschaden übersehen. Ja, meine Eltern haben immer gesagt, dass ich mit 7 Monaten ganz schwer krank war und im Krankenhaus war, niemand wusste, was ich hatte. Ich hatte eine Gehirnentzündung, Eiter drohte ins Gehirn durchzubrechen und ich wurde nur durch eine Notoperation überhaupt gerettet. So, ja, ich wusste das, aber habe mir nie Gedanken darüber gemacht. So, und bis ich dann mit 48 noch alte Krankenhausunterlagen von meinen Eltern aus dieser Zeit in die Hand bekommen habe und meinen Impfpass daneben gelegt habe und habe gesehen, dass ich 3 Tage vor Krankenhauseinlieferung einen Fünffachimpfstoff, unter anderem auch Masern, also das war nicht ein Fünffachimpfstoff, das waren mehrere Impfungen, aber darunter war auch ein Masernimpfstoff, geimpft worden war. Und danach bin ich schwerst krank geworden. So, ich kann jetzt nicht rückwirkend beweisen und belegen, dass das ein Impfschaden war, aber das ist ein ganz starkes Indiz, ja, dass hier bereits mal in der Vergangenheit was aufgetreten ist, dass hier Impfnebenwirkungen aufgetreten sind. Und dadurch ist die Wahrscheinlichkeit und das Risiko natürlich stark erhöht, dass das vielleicht nochmal auftreten könnte. Oder beim Geschwisterkind, ja, oder auch in der Familie. Das heißt, die gesamte Schau sollte man dann machen. Ich sage immer, das ist in der Gesamtschau, ja, isoliert betrachtet, mein Kind hat Neurodermitis, ist das niemals ausreichend, sondern man muss immer die Gesamtschau, ja, das Gesamtbild betrachten. So, und aus dem kann man sich dann für sich erstmal, und ich habe dann halt auch noch Studien, die man sich dann zu Gemüte führen kann, verschiedene Unterlagen. Ja, man kann in den Fachinformationen der Impfstoffe Informationen raussuchen über Nebenwirkungen, da gibt es Warnhinweise. Das eigentlich alles sich da mal erstmal mit ein bisschen beschäftigen. Mhm. Ja, nur so nicht damit beschäftigen und dann, ja, das reicht einfach nicht. Wenn ich ein Haus bauen will, dann arbeite ich mich richtig ein. Da habe ich 1-2 Jahre richtig in dieser Thematik drin. So, wer macht das denn schon? Ja, die gehen irgendwie zum Experten und der Arzt sagt, ja, impfen. So, ist ja auch okay, wenn ich mich damit begnüge, dann mach's halt. Aber wer sich nicht damit begnügt, dem empfehle ich da tiefer einzusteigen. Ich halte ja da verschiedene Vorträge und Kurse zu. Aber das ist die Basis erstmal, um festzustellen, gibt es da hier möglicherweise ein Problem?
Mhm.
So, und es gibt einen entscheidenden Punkt, und zwar einen richtigen Paradigmenwechsel, der mit Einführung der Impfpflicht aufgetreten ist, und zwar nicht nur für die Eltern, sondern jetzt mal für die Ärzte, und zwar für die Impfärzte. Denn, tja, was könnte ein Problem sein, ja, beim Impfen für die Eltern, dass es zu einem Impfschaden kommt? Was könnte das Problem aber für einen Arzt sein, wenn es zu einem Impfschaden kommt? Da haben sich die wenigsten wahrscheinlich Gedanken darüber gemacht, dass der möglicherweise einen Fehler begangen hat, dass der möglicherweise eine Kontraindikation übersehen hat. Bei einer Kontraindikation darf er nämlich gar nicht impfen, es sei denn mit ausdrücklicher Zustimmung des Verantwortlichen. Wenn man aber sagt, ja bitte, Herr Doktor, ich bitte Sie erstmal zu prüfen, ist mein Kind denn überhaupt impffähig? Das macht schon kaum einer. Und seit dem 1.3.2020, nämlich seit Einführung der Masernimpfpflicht, haben die Ärzte ein anderes Klientel vor sich sitzen, zumindest teilweise. Bis dahin war jeder, der von ihm geimpft wurde, ja, d'accord mit der Impfung. Der wollte ja impfen oder seine Kinder impfen. Und wenn dann was passiert ist, oh, dann konnte man das abwimmeln oder es war nicht dokumentierbar. Man konnte dem Arzt praktisch nie irgendwas anhaben. So, wenn man jetzt aber sich klar macht, dass jetzt hier Menschen, die unter extremem Druck sind und ihre Kinder nur impfen lassen, damit sie kein Bußgeld zahlen müssen oder damit sie ihr Kind in die Kindergarten geben können, damit sie arbeiten können, ist ja alles nachvollziehbar. Aber die werden jetzt mit Argusaugen da sitzen, wenn dann was passiert und wenn die gut vorgesorgt haben und etwas aktenkundig auch beim Arzt hinterlassen haben, nämlich die Risiken, auf ganz bestimmte Art und Weise, dann droht dem Arzt mit einem Mal sehr wohl ein großes Risiko, nämlich ein Haftungsrisiko, dass man ihm nämlich die Haftung, also dass man ihn haftbar machen kann für möglicherweise übersehene Risiken. Das nennt man Aufklärungsmangel. Mhm. Ja, er hätte also aufklären müssen, und das ist dieses Wort Aufklärungsmangel, das ist ein rotes Tuch für die Ärzte. Da sind die ganz wibbelig. Ja, wenn man denen da irgendwas nachweisen kann. Das kennen wir aus den Haftungsprozessen bei Operationen zum Beispiel, falsches Bein amputiert und solche Sachen. Ja. Das sind natürlich klar nachvollziehbare Dinge. Beim Impfen ist es nicht so klar nachvollziehbar. Da empfehle ich den Eltern, ja, vorzusorgen im Vorfeld, damit man hinterher, wenn es passieren sollte, ob man nun impft oder nicht, ist jetzt mal unabhängig davon. Vielleicht wird der Druck ja so groß und ich muss impfen lassen. Dann sollte ich aber vorgesorgt haben, dass, wenn der Arzt dann einen Fehler macht, weil ich glaube, wir haben Impfrisiken und die habe ich hier deutlich gemacht und die sind hier niedergeschrieben, dass man dann, dann Rechenschaft gegenüber dem Arzt auch einfordern kann.
Ja, danke, Dirk. Ich merke, da ist riesengroßes Konfliktpotenzial drin. Auch der Arzt, ne? Der wird auf der einen Seite bekommt er den Druck vom Gesundheitsamt oder von dem Gesetz und auf der anderen Seite will er nicht schaden dem Patienten, ne? Also ich denke, da sind viel Konflikte und es ist wichtig, dass die jetzt auf den Tisch kommen, ja, dass Ärzte auch mal sagen, so geht das nicht, ich habe auch eine Verpflichtung, ja. Also ich denke, jetzt ist die Zeit und die Zeitqualität, dass alle jetzt einfach das auf den Tisch packen und damit es nicht mehr so ein Tabuthema ist, wo dann irgendein Arzt, der einfach wegkassiert wird, sondern dass alle jetzt ihre Verantwortung übernehmen. Ich sage immer, wenn alle Mütter jetzt einfach das auf den Tisch packen, dann könnten nicht so, also dann ist da eine Masse, ne? Und ja. Das ist, und dafür habe ich, also deshalb habe ich dieses Thema jetzt auf den Tisch gepackt, weil einfach jede Mutter sagen kann, ich habe dieses Kind geboren und ich muss mit ihm dahin gehen und nein, das möchte ich nicht. Ich möchte wirklich wissen, ist mein Kind impffähig? Und deshalb habe ich dich am Anfang gefragt, kannst du nicht für die Kongressteilnehmer was anbieten? Wir müssen jetzt Schluss machen. Wir haben jetzt schon fast eine Stunde, ja, dass wir das einfach nochmal in einem geschützten Raum, dass jeder nochmal vielleicht auch Fragen stellen kann, dass wir wirklich die Menschen abholen, wo das jetzt so richtig ein Konfliktthema ist, die es jetzt wirklich richtig auf den Tisch bringen wollen. Kannst du da vielleicht das kurz nochmal, also du hast jetzt, ich weiß, das war jetzt ganz kurz ein Überfall vor dem Gespräch, aber vielleicht kannst du so sagen, wie du es dir vorstellen könntest. Ja,
gerade zu dieser Thematik, ist mein Kind impffähig? Da gibt es noch so viel zu sagen und da kann ich ein eigenes, eigenes Webinar zu machen, wo ich dann auf diese Themen eingehe Und da kann man sich dann richtig mit beschäftigen. So, und vielleicht eine Ergänzung noch. Viele denken, ja, wieso? Mein Kind ist doch gesund, ist ungeimpft und ist doch gar kein Risiko. Ich habe es ja gerade beschrieben. Ja, hier sind Risiken versteckt, die man erstmal kennen muss. Und es gibt eine Veröffentlichung aus 2019 vom Tagesspiegel, wo das RKI zitiert wird, dass es in Deutschland 2% der gesamten Bevölkerung gibt, die gar nicht gegen Masern geimpft werden dürften, aus gesundheitlichen Gründen. So, und das sind gar nicht so wenige. Das ist ja das, was jetzt mit Corona so deutlich geworden ist, wie viele Fälle da aufgetreten sind. Es wurde halt vorher nicht genau geschaut. So, da kann ich nur anbieten, dass ich da ein bisschen Unterstützung gebe, um zu schauen, worauf man da achten muss.
Genau, danke Dirk. Das verlinken wir einfach unter dem Video und dann können sich die Menschen da einfach an dich wenden und das dann buchen oder sich eintragen. Ich weiß auch nicht, wie wir das machen, aber wir werden uns was einfallen lassen. Ja, vielen
Ja.
Dank, lieber Dirk. Danke, dass du hier warst. Ich merke, was das für ein Herzensanliegen dir ist, da Menschen einfach aufzuklären und zu begleiten, dass eben Leid vermieden wird. Ne? Also, dass man da einfach nicht in diese Konflikte gehen muss und schon in der Wurzel da hinzuschauen. Ne?
Ja, und was ich vielleicht jetzt zum Ende noch mitgeben kann, weil diese Konflikte, das ist ja Wahnsinn, die sind ja wirklich extrem. Das hat ja gerade bei Corona tatsächlich auch zu Verwerfungen und Entzweiungen in der Familie geführt. Und allein die Tatsache, wenn man sagen kann, tut mir leid, Tante, mein Kind kann gar nicht geimpft werden, darf gar nicht geimpft werden, weil aus medizinischen Gründen, allein das führt schon zu einem viel tieferen Verständnis. Und so, ach so, ach, oh, ich dachte, ihr seid Impfgegner. Ja, also man kann das ja mal außen vor lassen. Und das hilft schon ungemein. So, und die freie Impfentscheidung können wir uns auch weiter erhalten. Ja, wir müssen nur irgendwie einen Preis dafür zahlen. Das kann sein, dass es ein Bußgeld ist oder ein Zwangsgeld, ja, oder die Ausgrenzung. So, aber um der Konflikttransformation ja auch beizutragen. Ich vergleiche das gerne mit der Bache, ja, die im Wald harmlos rumläuft, aber wenn ihre Kinder angegriffen werden, dann wird die zur Furie. Und ich sage dann immer, wir werden herausgefordert. Ja, ich will ja meine Ruhe haben. Ich will ja gar. Ich will, dass mein Kind bleibt, wie es von Gott geschaffen wurde. Aber wenn die sagen, das muss anders, werde ich herausgefordert, dann werde selbst zum Herausforderer. Aber eigne dir das entsprechende Wissen an, mit dem du dann auch vorgehen kannst. Und dann hast du auch viel größere Aussicht auf Erfolg.
Ja, und Kommunikation ist immer ein Friedensschaffer, ne? Und wenn es der eigene innere Frieden ist und die Energie bleibt. Ja, vielen Dank, Dirk. Vielen Dank und alles Gute für dich und deine Arbeit.
Danke, auch so.
Plötzlich verließen wir die Trance und erkannten kollektiv in der Krise eine Chance. Und plötzlich steht die Welt still. Und plötzlich weiß ich wieder, was ich selbst will. Verbundenheit, Verbundenheit. Weil in dunkler Zeit immer Platz für Wunder bleibt.